Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und mit Nadine.
Hallo.
Hallo alle zusammen, hallo Nadine.
Hallo ihr beiden, wie geht's euch?
Oh, klasse, denn heute sitzen wir endlich mal zu dritt hier zusammen und nehmen den Camperman auf. Und sonst hören wir dich ja immer nur und jetzt dürfen wir dich auch mal sehen und wir quatschen übers Campen.
Ja, wie schön, ich freue mich.
wir haben irgendwie immer wieder eine schöne Zeit auch draußen gehabt. So dieser, der Sommer ist da und ich glaube, das wird auch mal Zeit, dass wir endlich mal wieder rausfahren. Wir haben ja auch einiges vorbereitet, aber ich glaube, was ich jetzt gerne mal machen möchte, ist, ich möchte demnächst mal an einen See fahren und mal wieder ein bisschen paddeln. Henning, hast du da einen Tipp?
Ja. Leute, ganz ehrlich, den Oscar für die Überleitung kriegt Gerd jetzt nicht. Super schön. Ja, habe ich. Wirklich. Zufällig habe ich da was vorbereitet für euch. Und zwar habe ich ein wunderbares Buch entdeckt, welches sich Take Me to the Lakes nennt. Das ist eine Serie, welche Leipzig, Berlin, Hamburg und München und Nordrhein-Westfalen behandelt. Und ein kleines Buch für 19,90 Euro im Verlag von The Gentle Temper erschienen. Und eine ganz, ganz tolle Auswahl an Seen. Also ich meine, das Buch hat irgendwie, ich glaube, ich muss jetzt nachschauen, das liegt hier.
Das wirkt so mit 300 Seiten oder so, ne?
Ich bin schlecht vorbereitet. Nein, es hat
Ich wollte gerade sagen, so viele Seen hat doch Hamburg gar
ja,
nicht, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Also 300 Seiten hat es.
Yes.
Ist, ja. Und nein, Nadine, richtig. Das ist so ein bisschen größerer Umkreis. Also es geht hoch bis zur Ostseeküste. Da ist Plöner Seenplatte dabei, wenn wir jetzt von Hamburg sprechen. Es ist auch schön aufgeteilt. Du hast eine Verortung in Karte, wo bin ich denn? Eine kurze Beschreibung des Badesees und dann eben auch nochmal so eine Rubrik Weekender. Das heißt, wenn du noch irgendwie Unterkünfte suchst in der Gegend, dann ist da auch noch eine Kurzbeschreibung von zum Teil sehr, sehr schönen so Design-Bungalows und so. Eine tolle Lektüre für den Sommer, also für den, der gerne irgendwie mal in die Natur und auf den Badesee möchte oder in den Badesee, aber generell auch um die Umgebung kennenzulernen. Also klar, man braucht hier und da auch mal ein Auto oder die Öffis, also eigentlich in jedem Beitrag, was ja wieder den Nachhaltigkeitsgedanken unterstützt, sind auch Öffis mit angezeigt, wie man da hinkommt. Also mein Lesetipp für diese Ausgabe.
Was kostet Spaß?
19,90 Euro.
Ja, das ist doch geil. Jetzt komm mal, hast du einen Jingle für Klugscheißer-Modus eigentlich?
Clevershitter-Modus.
Ja, genau. Ja, also Hamburg ist ja ein Bundesland und viele Leute, die in Hamburg nicht irgendwie so zu Hause sind, wissen es ja gar nicht, dass wir auch eine ziemlich große Fläche bespielen hier. Und wir haben allein in Hamburg, also das ist jetzt nicht nur Hamburg, aber wir haben weit über 30 Seen und auch teilweise sehr große Seen. Und jetzt kommt meine Gerd-Anekdote. Ich habe in einem dieser Seen auch schwimmen gelernt, Öhendorfer See. Das ist der zweit- oder drittgrößte See Hamburgs. Das ist Richtung hinter Jenfeld bei Billstedt, so zwischen Basbüttel, Jenfeld und Billstedt so. Und da hat sogar eine kleine Insel und oder kleinere Inseln. Da habe ich dann im Winter auch auf dem Eis gelaufen. Und da ist ein kleiner Berg auf einer Insel. Da konntest du dann, wenn da eine Eisfläche war, mit einem Rodel, mit einem Schlitten dann runterrodeln, auf das Eis rauf und so. Also das ist ein fantastischer See mit einer kleinen, coolen Pommesbude noch dabei und so.
Super.
Also wirklich toll. Was sind eure Lieblingsseen? Habt ihr irgendwelche in Hamburg?
Wir haben jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wir haben echt diese letzten Wochen auch genutzt, um Hamburg wieder mehr zu entdecken. Oder was heißt wieder, aber sonst war man irgendwie immer weiter weg und hat immer weiter geschielt. Und wir haben so viele Naturschutzgebiete und so in Hamburg. Wir waren im Schnakenmoor und ja, super schön. Also ist jetzt kein See, ne? Aber wir waren auch einmal an den Boberger Dünen.
Das
da
ist
ja
super.
Auch halt ein See mit drin. Und das ist super schön. Das ist Hamburgs größte Wanderdüne. Wer denkt, dass es sowas mitten in der Großstadt gibt irgendwie? Mhm. Und es sind wirklich von St. Pauli, glaube ich, 20 Minuten mit dem Auto. Ja. Öffis, glaube ich, geht auch.
Und die Segelflieger kommen rein, wenn der Wind richtig steht.
Und die Segelflieger kommen rein, genau. Und da waren wir auch einmal. Und es ist wirklich herrlich, ne? Also man fühlt sich fast wie am Meer.
Ist so.
Ja, ich mag sehr gerne den großen See, allerdings ist das nicht mein Favorite-See, sondern mein Favorite-See ist der Lütchensee. Der ist um die Ecke etwas kleiner, nicht so frequentiert und was ich so mag an diesen Naturseen ist halt, wie du eben gesagt hast, das ist so Kindererinnerung,
ja,
also Kindheitserinnerung. Wenn man Angst hatte, durch den Glibber zu gehen und wollte nicht an der Leiter hoch, weil da unten ja irgendwas und so. Und
das ist auch schön. Diese Gerüchte früher gehört, so, dass diese komischen Tentakeln irgendwie schon viele Schwimmer dann runtergezogen haben. So.
Ja, ja, mein Vater mir erzählt. Ja, und der weiße Hai und so. Damals, als ich groß wurde, war der weiße Hai überall plakatiert. Ich war noch viel zu jung, um den zu gucken, und überall war der weiße Hai. Katastrophe. Also, Take Me to the Lakes.
Schöner Tipp.
Super schönes Buch. Schaut rein. Wir machen einen kleinen Beitrag auch im Blog dazu mit Verlinkung, wo ihr das beziehen könnt. Grüße an den Verlag. Danke für das Rezensionsexemplar. Weiter so.
Steh doch, wo du wohnst.
Ich meine, wir müssen ja nicht nur in Hamburg bleiben. Ich finde es ja auch ganz geil, mal ein bisschen weiter wegzufahren. Und ich entführe euch beide jetzt mal nach Frankreich, weil ich weiß, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, dass du ja gerade so einen Frankreich-Trip planst, aber eher Atlantikküste, glaube ich, ne?
Ja, und es ist auch so ein Zurückkehren an alten Ort. Das ist wieder Kakao. Ja.
Falls du mal Lust hast, irgendwie nicht am Meer zu stehen, mehr vielleicht an so einem Fluss, hätte ich einen schönen Platz im Südosten des Landes. Das ist an der Loire. Der Platz heißt, witziger Name für Frankreich, Cozy Camp.
Oh ja, die mögen es ja gerne.
Eigentlich
Anglizismen,
gar nicht.
Die Franzosen stehen ja total drauf.
Also die Bilder auf der Seite, ich habe mir das im Internet angeschaut und habe mich gleich schockverliebt. Also es ist so, dass es ein relativ kleiner Platz ist, in einem wunderbaren Landschaftsgebiet. Also du hast Vulkane auf der Ecke. Da sind
in Frankreich?
In Frankreich, da gibt es so eine uralten Vulkanhügellandschaften, die kannst du auch teilweise besteigen. Das ist ein Berg, der ist 1700 Meter sogar hoch, ich spreche das bestimmt nicht aus, der Messang. Da kannst du Fahrrad fahren, da kannst du klettern und sowas, das ist ziemlich super. Da gibt es alte Dörfer aus dem Mittelalter drumherum. Also das heißt, also wenn du ein bisschen Kultur und Landschaft haben willst und nicht nur die ganze Zeit auf dem Campingplatz sein möchtest, kannst du es machen. Aber auch der Campingplatz selber bietet so viel. Du hast dort einen beheizbaren Pool, du kannst direkt in die Loire springen. Die Stellplätze sind ziemlich groß, also ab 100 Quadratmeter. Der Platz ist eigentlich autofrei. Das bedeutet, du fährst da auf einem speziellen Wohnmobilstellplatz. Wenn du aber einen Anhänger hast oder sowas, kann der auch auf einen anderen Platz noch gezogen werden. Und ansonsten sind es Zelte und Mietkabinen und so ein alter Airstream, den kannst du da mieten. Dann sind da wunderbare Nomadenzelte, die du nehmen kannst. Da finden auch Events statt. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will mit einer größeren Gruppe da sein, dann kannst du das machen. Ein bisschen wie so ein Pfadfinderlager oder so ein Jugendlager wirkt das auf den ganzen Bildern. Die stehen ganz, ganz easy peasy da rum. Gibst du Wellness, Kaffee, Restaurant, alles da. Aber gar nicht so groß, denn der Platz hat also für Wohnmobile nur 40 Stellplätze, aber ganz viel Platz für Zelte und so. Dadurch hast du auch Platz für dich. Und wenn du ein bisschen mehr Platz brauchst für einen Stellplatz, kannst du sagen, so, ich möchte einen 200er Platz haben, also 200 Quadratmeter, wenn du dich ein bisschen mehr ausbreiten möchtest oder noch ein Gast mit seinem eigenen Zelt dazu kommt. Und die Preise sind auch geil. Du zahlst jetzt irgendwie, je nach der Saison, zwischen 22 und 33 Euro für diesen 100er Platz, jetzt gerade in den Sommerferien eher 33. Mhm. Wenn du ein bisschen mehr Platz brauchst, bist du bei bis zu, was habe ich hier stehen, 41 Euro genau. Ja. Und wenn du 7 Nächte bleibst, zahlst du nur 6.
Und jetzt kommt das große Aber. Na? Zu Zeiten von Corona ist natürlich nur die Hälfte erlaubt.
Das
also schaut mal auf die Website.
Genau, ja. Schaut auf die Website. Also das ist wirklich toll und da werdet ihr auch gleich Bock bekommen, da hinzufahren. Also Cozy Camp kann ich nur, also nach den Bildern werden es empfehlen. Also der Bereich heißt ich kann kein Französisch. Ich habe das mal 2 Jahre in der Schule gehört. Das habe ich voll vergessen.
2 Jahre?
Ja. Am Meer.
Was ist denn das für eine Schule?
Ich habe es abgewählt.
Ach so.
Ich dann Spanisch genommen.
Ach so, verstehe.
Nee, also das ist die Avanche oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es irgendwie im Südosten. Zum Meer fährst du, glaube ich, nochmal so 150 Kilometer, 100 Kilometer oder sowas. Das ist jetzt irgendwie nicht alles ums Eck, aber brauchst du auch nicht. Also wenn du jetzt vielleicht auf dem Weg bist nach Nizza oder sowas, vielleicht ist das sogar nochmal ganz schön.
Klingt total spannend. Also ich finde sowieso so Flüsse und so Geschichten, fließende Gewässer haben auch immer so eine Magie, auch der Geräuschkulisse.
Ja.
Ich habe auch noch was vor, jetzt nach Österreich zu fahren, aber das später. Großartig, schöner Tipp.
Ach so, Geräuschkulisse ist sehr schön. Ja. Da ist ein stiller Platz. Das heißt, also darum auch kein Autoverkehr da drauf. Die wollen da die Leute auch ganz entspannt und cheesy und easy sind. Natürlich Kindergelache hörst du, ne? Aber Lärm ist da nicht so gern gesehen.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Weil ich meine, wenn das ohne Autos stattfindet, dann muss es ja einen festen An- und Abreisetag geben, oder wie?
Nee,
oder
du kannst irgendwie dorthin fahren und dann, wie gesagt, werden auch deine Wagen da auch wenn du mit dem Wagen kommst, dahin gefahren. Ach ja, nee, ganz lustig. An der Rezeption kannst du dir einen Wagen leihen, einen Schubkarren leihen für Einkäufe, für Transport oder sowas, wenn du Sachen von A nach B bringen willst. Also wie kennst du auch vom Festival, wenn die ganzen Kids mit ihrem Go-Kart durch die Gegend fahren sind. Was leihst du dir da? Und dann fährst du auf den Parkplatz, stellst deinen Wagen ab und holst du dir dann irgendwie diesen kleinen Zugwagen und bringst dein ganzes Gedaddel dann auf deinen Platz. Das heißt, dass sie versuchen, wirklich den Platz so leise und so ruhig wie möglich zu machen.
Also damit meinst du die Zeltgäste?
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Okay, aber die Wohnmobilisten.
Da gibt es den speziellen Platz, da kannst du rauffahren natürlich.
Und die dürfen dann auch mal kurzen Ausflug
machen. Müssen
sie ja können. Ja, ja, alles klar, verstehe.
Der Platz ist ja so von der Fläche her so groß, ich glaube 2 Hektar, dass da dass ja schon genug auch Raum ist, dass dann diese Ruhebereiche sein können.
Cool. Cool. Nadine, was für dich? Frankreich?
Ja, würde ich jetzt dieses Jahr irgendwie, glaube ich, nicht hinfahren, muss ich gestehen.
Warum nicht?
Ja, wir überlegen tatsächlich gerade, was wir diesen Sommer noch machen und tendieren so Richtung Slowenien.
Oh. Da habe ich so viel Geiles drüber gehört.
Eben, genau. Und ich finde irgendwie so, ich weiß nicht, Frankreich voll, im August viel zu warm und so. Und dann jetzt auch mit Corona war da ja auch ganz schön doll und Slowenien eher nicht. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es da generell …
Wird auch ein bisschen billiger sein.
Billiger sowieso und nicht so voll vielleicht auch, keine Ahnung.
Ich glaube, das kannst du jetzt überall vergessen. Also jetzt irgendwie, ich glaube, dass die Möglichkeiten, die da sind, mit dem Auto irgendwie zu erreichen, wirst du selten so einen richtig leeren Platz finden, glaube ich jetzt tatsächlich. Aber preislich, landschaftlich, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die du getroffen hast.
Wir sind gespannt.
Im Moment ist ja alles spontan. Ja, ja, ja. Also so.
Wir fahren auf Sicht sozusagen.
Genau, wir fahren dann einfach irgendwann los.
Ja, Frankreich, schönes Ding.
Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
Und zwar habt ihr ja mittlerweile bestimmt mitbekommen, dass wir uns ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsthematik sehr verschrieben haben. Und da sind wir, beziehungsweise Gerd ist auf das Thema gekommen, einer Komposttoilette oder einer Toilette, die eben gar keine Chemie kreiert oder produziert. Viele von euch kennen ja die Tedford-Toiletten mit diesen Reinigern, die da eingeschenkt werden und dann auch wieder entsorgt werden müssen. Das ist ja dann schon auch ohne Gummihandschuhe nicht so gerne zu bedienen. Und es gibt Alternativen und diese Alternative kommt von einer Firma aus Leipzig und diese Firma heißt Glitwick. Und zwar ist das die Mini-Lu-Toilette, die ich ausprobieren durfte. Und für die, die sich jetzt mit dem Namen so ein bisschen schwer tun, und das tat ich eben auch, denn ich habe es falsch ausgesprochen, das ist nämlich Kiltwick, so wird es ausgesprochen. Das ist ein Ortsname, da gibt es 5 Häuser und das ist ein Ort in England. Und der Gründer, der diese Toilette entdeckt hat, hieß Colin Ives und seine Frau haben das Ding in 2016 gegründet. Und er fand das total witzig, weil diese Tedford Chemieklosets, diese Kassettentoiletten, heißen auch nach dem Ort. Und das fand er total witzig. Und deshalb hat er das Ding jetzt Kiltwick genannt. Und das ist ja erstmal auch ein bisschen, muss man sich immer merken können. Na, auf jeden Fall, leider haben die sich nach 20 Jahren getrennt. Und 2019 ist diese Firma dann insolvent gegangen. Und zeitgleich haben Christian und Alex aus Leipzig, die da gerade ihren Daimler 814 ausgebaut haben, also einen wunderschönen Kasten, den sie liebevoll Schrotti nennen. Und mit Schrotti hat das Auto nun gar nichts zu tun, weil der ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Auf der Suche nach irgendwie einer nachhaltigen Lösung, weil sie sich selber auch der Nachhaltigkeit irgendwie verschrieben haben. Und sind dann durch diverse Suchen im Internet auf diese Firma gekommen. Und denen war das nicht nachhaltig genug. Da gab es dann irgendwie Glasfaser, die da verarbeitet war in den Deckeln oben. Und so kamen sie in Kontakt mit denen, mit dem Colin und haben dann festgestellt, dass sie diese Firma auch ersteigern können, weil sie ja insolvent war, also für Kleines, haben Angebot abgegeben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Kleines, aber sie haben mitgemacht, haben dann den Zuschlag bekommen im April 2019 und haben dieses Thema komplett auf Nachhaltigkeit gedreht und sind jetzt am Start seit dem Juli 2019 mit ihrer Firma. Und wir haben die auch im Interview jetzt eben, wir haben die im Interview gesprochen und das ist wirklich toll.
Aber du hast es ja ausprobiert, das Ding. Also das heißt, als ich das gesehen habe, tatsächlich an dich gedacht und dachte so, Mensch, ich habe den großen Glück, ich habe so eine Tedford-Kassette da drin. Das ist jetzt, wie du sagst, nicht perfekt, aber ich habe sie halt nur mal da. Mhm. Aber wenn wir jetzt unterwegs sind auf einem Festival oder mal irgendwo wild stehen, diese Klorennerei ist blöd und ich habe auch Und da bin ich ein bisschen eigen. Ich habe auch keine Lust, irgendwelche Leute bei mir auf meine komische Tedford-Kassette sich setzen zu lassen.
Das verstehe ich total.
So, und da habe ich gedacht so, Mensch, wie geil ist das denn? In deinem Wagen ist keine drin. Nee. Vielleicht ist das was für dich. Dann habe ich dich einfach nur mal ja. so dran gesetzt. Und wie war's?
Also ich muss sagen, das Ding zusammenzubauen, da kommen wir auch gleich noch im Interview drauf, war nicht ohne, sage ich mal so, aber gut dokumentiert, wenn man sich die Zeit nimmt. Ich habe das jetzt am Strand in St. Peter gemacht. Also da gibt es bestimmt bessere Orte, wo man auch das Handy vernünftig oder die Anleitung ordentlich lesen kann. Was mich überzeugt hat, ist die Qualität der Verarbeitung und auch die Einfachheit der Benutzung. Das heißt, du hast zwei Gefäße. Du hast ein Gefäß für den Urin, der mit so einem Mulch gefüllt ist, wo laut Kiltwick irgendwie bis zu 9,5 Liter Urin, also umgerechnet 4 bis 6 Tage ohne große Entwicklung wow. stattfindet, was ja nicht ohne ist. Festival vielleicht anders dann. dann ist es so, und das fand ich sehr, sehr clever, die haben halt durch Magneten den Deckel oben fixiert. Das heißt, du nimmst eigentlich sowohl die Brille als auch das, wo du dann dein Geschäft reinmachst, nach oben hin raus und hast dann den Zugriff auf die beiden Einheiten. Die eine Einheit ist dann, wie gesagt, dieser Mulch, und das andere ist mehr oder weniger ein großer Plastikeimer, wo du einen kompostierbaren Plastikbeutel reinmachst.
Was machst du denn damit? Also kannst du das in den Altmüll einfach reinschmeißen?
Also,
oder?
Das große Geschäft in dem kompostierbaren Beutel ist so wie Hundeeimer mhm. entwickeln, beziehungsweise kannst du in jeden Mülleimer schmeißen mhm. oder kannst du auch in den Wald schmeißen, wenn es kompostierbarer Beutel ist.
Macht man nicht, aber ja.
Macht man nicht. Komisches Gefühl immer, wenn es ein kompostierbarer Beutel ist, fällt es nicht auf. Mhm. Und diesen Mulch kannst du im Hausmüll entsorgen.
Ah, okay.
Ja, weil das ist eigentlich wie Holzspäne mit irgendwie Urin gefüllt.
Weil ich hatte zum ersten Mal irgendwie auf dem Festival diese Goldeimer. So, genau. Klar, ich kannte früher Plumpsklos oder sowas. Ja. Ne? Das ist ja, wenn man es genau nimmt, nichts anderes. Aber da dachte ich so, das ist ja so geil. Und sowas würde ich gerne mal auch in meinem Wagen haben. Mhm. Aber du hast mir erzählt, oder du hast vorhin auch erzählt, so, was gibt es ja auch theoretisch als Einbausatz für Fahrzeuge.
Genau.
Oder?
Die haben das als kleinste Lösung bis hin zu, du baust dir deinen Camper aus und planst dir ein kleines Klo mit einzubauen, mit Absaugevorrichtung, also mit Lüftung und Absauge. Da gibt es diverse Ausbaumöglichkeiten. Das ist schon sehr durchdacht.
Sag mal, Nadine, ganz blöde Frage jetzt. Wir haben ja das große Glück, dass wir Camperwoman heute mal am Tisch sitzen haben. Wir Jungs stellen uns ja auch mal, was weiß ich, irgendwo am Baum oder sowas. Ne? Es ist dann irgendwie, wer könntest du dir vorstellen, ohne Toilette zu verreisen?
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, glaube ich, warum ich es bisher selten eher gefahren bin. Also allein, also wenn man vielleicht dann nachts doch mal muss oder so und dann irgendwie raus im Dunkeln und so. Also auch schon erlebt und jedes Mal überlebt. aber es ist halt nicht schön, ne? Und sowas fänd ich schon echt gut.
Ich habe das, also kommen wir auch gleich noch zu, mit meinem Lütten da in St. Peter-Ording ausprobiert und tolle Handhabe und ein super reines Gewissen, weil eben nicht diese schwabbernde, in fluoreszierenden Farben leuchtende Chemie-Closet-Lösung irgendwo entsorgen. Das hat mich jedes Mal extrem genervt.
Martin und mein Freund Martin und ich, wir sind mal auf einem Festival gewesen, wo wir wussten, dass die Toilettensituation mies ist und haben einen Kanister mitgenommen. Ich glaube, deine Lösung ist doch ein bisschen besser.
Ein Kanister.
Ich sag dir jetzt.
Mehr möchten
weiter.
Wir jetzt, glaube ich, gar nicht wissen.
Wir ersparen euch die Details. Nichts weiter dazu.
Aber was die beiden Macher, und das finde ich auch sehr sympathisch, dass sie halt nicht gesagt haben, das sind wir beide, sondern es gibt ein ganzes Team um dieses Kiltwick kompostierbare Klo. Umgekehrt, Komposttoilette. Das sind die Christiane und der Alex, und was die zu sagen haben, hören wir jetzt.
Interview der Woche.
Hallo Christiane, hallo Alex.
Hallo ihr zwei,
hallo.
Grüßt euch.
Hallo. Ja, ich habe ja in der Anmoderation schon ein bisschen was zu euch erzählt und freue mich sehr, jetzt mit euch persönlich sprechen zu können, und kann jetzt schon sagen, nach dem Test, den ich ja in St. Peter-Ording mit eurem Produkt, dem Mini-Lu, machen durfte, bin ich schwer begeistert. Aber erzählt doch bitte mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eine Komposttoilette zu entwickeln?
Also pass auf, es gibt ja eine Vorgeschichte zu dem Ganzen.
Ja.
Wir hatten 5 Jahre einen Wohnwagen, also wir sind ja schon Camper mit Leib und Seele seit vielen Jahren. Und wir haben 3 Kinder und wir haben mit diesem Wohnwagen immer auf einer schönen Wiese an der Spree gestanden und sind die Wochenenden rausgefahren und haben geangelt. Und gerade im Sommer war dann das Problem, dass die Toilette eigentlich, ja, ich sag mal, 2-mal am Tag geleert werden musste. Ja, also das war so ein Chemieklo halt mit so einer Kassette. und hatte 18 Liter Fassungsvermögen. Und ja, wie gesagt, es gab Tage, wo wir es zweimal leeren mussten. Also wir haben da unsere Erfahrung gemacht, gerade auch im Sommer. Es roch teilweise nicht so angenehm im Wohnwagen. Muss auch sagen, wir hatten da keine Entlüftung drin, sondern halt nur ein Seitenfenster. Und ja, wenn dann eben 40 Grad waren, dann war das teilweise nicht zu ertragen. Und die Erfahrung wollten wir nicht auf den Schrotti übertragen, als wir den dann letztendlich ausgebaut hatten. Und da kam dann eben das Thema, dass wir nach Alternativen gesucht haben. Und da ging es natürlich um die Toilette. Und es ging natürlich auch ums Wasser, um die Ressource. Ja, also weil wir brauchen ja Wasser im Camper zum Waschen, zum Kochen und auch zum Trinken vielleicht. Und ja, wenn man das Wasser dann am Ende in der Toilette noch sparen kann, ist das schon mal ein Vorteil. Und da haben wir uns halt in der Ausbauphase hingesetzt und recherchiert und recherchiert, uns lang mit dem Thema Toilette beschäftigt und nach Alternativen gesucht, weil wir kannten die Trockentrenntoilette vorher auch nicht. Überhaupt nicht. So, und sind eben durch viele Foren und viele Artikel, die wir im Netz gelesen haben, dann eben auf die Trockentrenntoilette gekommen. So, und als wir das Thema dann für uns eigentlich fixiert hatten und gesagt haben, sowas wollen wir haben, haben wir dann gesucht, wer sowas anbietet. Und das waren dann eben ja verschiedene Firmen.
Okay, und dann habt ihr euch informiert über das ganze Thema und es gibt ja lustigerweise dann auch den Ansatz von euch und den finde ich sehr, sehr konsequent umgesetzt, eben auch komplett nachhaltig in allem zu denken und zu handeln. Also ob das regionale Zulieferer sind, als auch Verpackungen. Aber vielleicht kann Christiane ein bisschen was dazu sagen.
Also die ursprünglichen Toiletten von Kiltweg, die Trenneinsätze, sowohl auch die Gehäuse, da ist halt sehr viel Glasfaser verbaut worden. Und Glasfaser ist tatsächlich halt nicht wirklich recycelbar. Es kann zwar mittlerweile geschreddert werden und wird in Beton zugemischt, das war aber halt nicht das, du verschiebst ja quasi nur das Problem weiter nach hinten. Dann hast du irgendwann Beton mit Glasfaser. Und das bringt ja nun auch keine Punkte. Und deswegen haben wir, als wir Kiltweg übernommen haben, nach Alternativen gesucht, die halt wirklich auch recycelfähig sind, dass sie also in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Und wir haben uns gedacht, eigentlich so ein Produkt wie eine Trockentrenntoilette ist ja nun eigentlich die beste Steilvorlage dafür, um auch wirklich das Ganze so ökologisch umzusetzen und ressourcenschonend wie überhaupt machbar. Und da haben wir halt angefangen, uns regionale Zulieferer zu suchen und Firmen in Deutschland. Also wir versuchen tatsächlich, bis auf 5 Produkte, die wir im Sortiment haben, ist der Rest tatsächlich regional und deutschlandweit von deutschlandweiten Zulieferern.
Ich finde das großartig. Also wir selber haben uns ja auch ein bisschen der Nachhaltigkeit verschrieben, auch wenn das leider ja nicht 100% geht aufgrund, ne, fossiler Brennstoffe, der E-Bulli, den gibt es noch nicht und so weiter und so fort. Aber als ich den Karton aufgemacht habe und gesehen habe, wo Papierverpackung möglich war, recycelte Kartonverpackung, habt ihr das umgesetzt und eingesetzt? Und auch, was ich beeindruckend finde, ist, den kannte ich vorher noch gar nicht, den Beta-Rote-Bete-Reiniger. Also von vorne bis hinten durchgedacht, dann die QR-Codes. Man merkt, ihr habt da sehr viel Zeit und Liebe investiert und sagen wir mal, den Ritterschlag kann ich euch geben. Das Ding habe ich jetzt am Wochenende an St. Peter aufbauen dürfen, habe mir einfach einen Nachmittag Zeit genommen, mich an den Strand gesetzt. Das Einzige, was fehlte, liebe Leute, die ihr euch überlegt, eine solche Kiltweg-Mini-Lu zu kaufen, ihr braucht einen Hammer, sonst braucht ihr nichts. Und dann, die habe ich mir geliehen bei Glasern, die auch gerade am Strand standen. Und dann habe ich das Ding da zusammengeklebt und gekloppt und war sofort überzeugt von der Passgenauigkeit und dem Ganzen. Und dann, ja, wie gesagt, ich hatte meinen Zwerg dabei, der ist 5 Jahre und das ist ja, das kennt ihr ja auch, immer ein bisschen unregelmäßig mit dem Klodrang und benutzt und alles tadellos. Also wirklich. Und auch Beutel, herrlich. Und auch immer ein so gutes Gefühl dabei, eben nicht diese Batteriesäure dabei zu haben, die man dann irgendwo entsorgen muss. Bei den Thetford heißen die, glaube ich, ne? So werden die genau ausgeschrieben.
Ja,
Naja.
Thetford.
Aber Christiane sagte, als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, wenn ihr das benutzt, achtet bitte auf was ganz Besonderes. Christiane, was wolltest du uns denn für einen Hinweis geben? Denn es ist nichts schiefgegangen.
Das freut mich total zu hören, dass es das wirklich alles so geklappt hat. Aber ich gebe gerade meinen Kunden, die mit Kindern unterwegs sind, das ist nämlich manchmal so ein bisschen problematisch mit den Kids, ne? Je nach Größe Da sage ich dann immer, bitte ein bisschen weiter nach hinten setzen, wenn das wirklich noch so ganz kleine Mäuse sind. Weil wenn da ein bisschen was Flüssiges mit in den Feststoffbehälter kommt, ist es nicht so schlimm. Also die Einstreu, die verwendet wird, die schafft auch wirklich Flüssigkeiten. Jetzt, also ein Liter würde ich jetzt nicht unbedingt reinkippen, aber so ein bisschen was, das schafft die Einstreu auf jeden Fall. Und gerade bei so kleinen Jungs sage ich immer, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, einfach mal darauf achten, dass die dann auch den Schnibbi nach unten halten, weil sonst kann das auch durchaus passieren, dass dann was zwischen Brille und Korpus durchgeht, ne? Also ich spreche da auch wirklich nur aus Erfahrung, also mit drei Kindern. Das passiert ja aber auch, oder passiert den Kleinen, wenn sie nicht darauf achten, auch ohne Probleme auf dem normalen WC.
Ja, wenn es dann vor allem ganz schnell gehen muss, das kennt man ja, das kennt man ja. Wie würde ich denn mir eure Arbeitsteilung vorstellen können zwischen euch beiden?
Also wir sind ja auch nur Teil eines Teams, möchte ich mal ganz,
Richtig,
möchte ich
das
mal dazu sagen,
ist
ne?
eigentlich recht schwierig. Also, weil begonnen hat es eigentlich mit einem kleinen Team von vier Leuten: Pascal, Robert, du und ich. Ne?
Richtig, genau.
So, und es ist ja immer mehr dazugekommen, weil wir haben ja schon in der Phase, nachdem wir dann ja, den Zuschlag für Kiltweg bekommen hatten und das Ganze vorbereitet haben, haben wir ja schon, als die Seite offline war, gemerkt, dass uns sehr, sehr viele Leute geschrieben haben und uns Glück gewünscht haben und also auch beglückwünscht haben dafür, dass es weitergeht, weil es gab offensichtlich schon eine große Fangemeinde davon. Und ja, das hat uns motiviert und wir haben eben die ganze Sache vorbereitet, die Website gebaut, den Shop gebaut, eben die ganzen Produkte auf den Weg gebracht, was erstmal unser Grundsortiment war. Und damit wuchs dann am Ende auch das Team. Also, weil es mussten dann Pakete verpackt werden, es mussten Sachen vorkonfektioniert werden, es musste ein Customer Support gemacht werden, ne, weil es kam ja dann mit jedem verkauften Produkt oder nicht mit jedem verkauften, aber mit dem Verkauf der Produkte kamen dann natürlich auch Kundenanfragen. Es musste jemand ans Telefon und so weiter. Und so sind wir halt Stück für Stück größer geworden. Und jetzt, ja, mittlerweile sind wir halt mit freien Leuten so um die 10, 12 Mann
Richtig, ja.
ungefähr. Ne? So,
Super.
also wir sind wirklich nur ein Bestandteil eines ganzen Teams, die sich also wirklich alle jeden Tag mit Herzblut den Arsch aufreißen, um also wirklich unsere Philosophie mit jedem Paket nach in die Welt zu schicken. Ja,
Ja.
also, und die stehen auch wirklich alle mit Herzblut dahinter. Da sind wir nicht die Einzigen.
Ach, nee.
toll.
Dann fahre ich jetzt mal zurück zur Frage. Du machst das Produktdesign und die Entwicklung?
Genau, also ich denke mir das alles aus, was es da im Shop zu kaufen gibt oder wie man ein Mini-Lu zusammenbaut. Ich baue auch die Bauanleitung dazu beispielsweise. Und weil du gerade fragtest, ich sehe das immer aus der Sicht des Handwerkers. Also dadurch, dass wir ja nun auch den Schrotti ausgebaut haben und ich ohnehin immer irgendwas zu basteln habe hier bei uns zu Hause, habe ich immer versucht, und das soll auch das Ziel in Zukunft sein, sowohl die Produkte als auch die Aufbauanleitung so aufzubauen, dass es also wirklich jeder, der nicht gerade 10 Daumen an beiden Händen hat, schafft, so ein Produkt aufzubauen und eben auch Spaß dabei hat. Ne? Das ist eben Ziel der ganzen Sache. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir positives Feedback bekommen und merken, dass wir da schon ein Stück weit rangekommen sind. Ja? Weil es offensichtlich viele wie auch dich gibt, die eben glücklich damit sind, auch Spaß beim Aufbau haben. Und mal ganz ehrlich, dadurch entwickelt man auch eine ganz eigene Beziehung zu seinem Klo. Ne?
Ja. Die war schon vorher da. Also die war schon vorher
Sehr
da.
schön.
Also ich hatte auch schon überlegt, irgendwie, als Henning letztes Mal eine Hängematte vorgestellt haben, dieser Job des Designs, das Probeliegen. Also ich meine euch, also das ist ja auch ein Traumjob. Eine Probe sitzen, das ist ja auch gar nicht so schlimm.
Nein, Alex, dazu, ich würde kein Tester sein, wenn ich nicht auch noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte.
Ja,
Ich
klar,
hab, ich
gerne.
gebe zu, ich habe ein kleines Telefon genommen und dann euren QR-Code abgeschossen und dann mir die Anleitung angeschaut, die ja wirklich toll gezeigt ist und auch gut erklärt und grafisch auch toll aufbereitet.
Ja.
Ich hätte mir gewünscht, dass das ein oder andere Teil mit einer Nummer versehen ist. Ich würde mich jetzt nicht als ganz untalentiert bezeichnen, aber an der einen oder anderen Stelle dachte ich so, ist das jetzt so richtig? Weil meine, jetzt mal im Vergleich zu einer anderen großen schwedischen Möbelfirma,
Ja.
Möbelaufbauhistorie ist, ich habe oft einen Fehler gemacht, den konnte ich dann reparieren, aber bei eurem wäre das ja so, wenn ich da was zusammenklebe und da dengel, dann wäre das schon schade. Aber es hat ja funktioniert. Also es ist ja eigentlich relativ selbsterklärend. Und sehr schön fand ich auch die Hilfswinkel, die dazu geliefert sind, damit das 90-Grad-Stück geleimt und genagelt werden kann. Also da
Ja.
ist wirklich an alles gedacht.
Ja, es ist immer, also wie gesagt, Christiane, um darauf zurückzukommen, auf deine ursprüngliche Frage, Christiane macht ja den Customer Support und sammelt ja natürlich auch viele Fragen von den Kunden. Ja, und wir sind ja auch ständig dabei, Vorschläge von Kunden, ob das jetzt die Bedienungsanleitung betrifft oder die Toilette selbst, natürlich auch zu sammeln und die Sachen dann in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen. Also diese Aufbauhilfe beispielsweise, die gab es ein halbes Jahr gar nicht oder dreiviertel Jahr, ne?
Richtig, genau.
So, die ist jetzt erst kürzlich dazugekommen, weil eben schon einige Kunden meinten, es ist super schön aufzubauen, aber man braucht für die ersten beiden Teile 4 Hände. So, und dann
Ja.
haben wir uns halt überlegt, wie kann man denn 2 Hände sparen und haben dann eben diese Winkel dazu gebaut
Ja.
und einfach mit ins Set gelegt, um eben allen den Aufbau zu erleichtern, ne? So, und das Thema mit den Nummern hatten wir am Anfang auch. Also wir wollten eigentlich im Zuge des Laserns dieser ganzen Einzelteile auch die Nummern eingravieren, aber dann hätte der Laser ja gleich, ich glaube, 20 oder 25 Minuten länger gebraucht, um dieses Set zu lasern. Was sich dann natürlich wieder im Preis ausgewirkt hat. So, und wir wollten ja natürlich mit dem EasyLoo beispielsweise versuchen, einen Bausatz auf den Markt zu bringen, also der wirklich jedem den Einstieg in die Trockentrenntoilette ermöglicht. Und deswegen ist der auch sehr, sehr knapp kalkuliert. Das ist bei MiniLoo nicht anders. Und wir hatten dann versucht, mit Aufklebern zu arbeiten. Und da gibt es ja bei MiniLoo schon zwei, die eben diese Magnetleisten, ne,
Die
Innenseite.
Oberseite zeichnen, ne? Ja.
Genau, Ober-Unterseite. Aber die halten halt nicht sehr lange. So, und wenn dann natürlich du das Paket aufmachst oder das Set auseinanderpackst und dann nimmst du die Platten einzeln raus und dann liegen da verschiedene Nummern irgendwie im Karton, dann bringt es ja auch keine Punkte. Und deshalb haben wir dann in der Bauanleitung halt die Platten wirklich so dargestellt, wie sie eigentlich sind, wenn man die nebeneinander legt und die dann eben nummeriert, ne? So, und ja, das ist ein kleiner Umweg, aber
Nee,
wir
also.
versuchen trotzdem weiter eine Lösung zu finden, sage ich mal,
Eine
ne? Es
Frage.
ist ein guter Hinweis.
Aber ich habe eine Frage, was da reinkommt. Also jetzt nicht menschlich, sondern eben halt dieses Zeug, also auch dieses Rote-Bete-Zeug und sowas, was ihr habt. Ihr habt verkauft ja auch Nachfüllsets und sowas. Habt ihr ein eigenes Rezept entwickelt oder wurde das damals von dem ursprünglichen Hersteller entwickelt? Oder wie seid ihr auf diese Mischung gekommen, die jetzt optimal ist, auch das vielleicht mal 1 oder 2 Tage in dieser Box stehen zu lassen, möglicherweise?
Wir arbeiten gerne mit so kleinen Labels zusammen, ne? Unter anderem diese Rote Bete Reiniger. Wir haben natürlich mehrere Reinigungsmittel vorher getestet auch. Und es bringt ja nichts, wenn du irgendwie mit einer ökologischen Trockentrenntoilette unterwegs bist und haust dann zusätzlich wieder als Reinigungsmittel Chemie rein. Und da sind wir halt durch Zufall auf diesen Rote-Bete-Reiniger gekommen und haben das getestet und haben den also wirklich alle Mann einfach für gut befunden. Du kannst damit auch Autoscheibenreinigung, funktioniert wunderbar, extrem ergiebig, ne?
Auch Edelstahl geht super damit.
Und
Ja.
riecht super, das
Ein
Ding.
Mittel für alles, das ist ja perfekt.
Riecht
Ja,
super,
wirklich. Also
ja.
selbst auf Edelstahlflächen, wenn man da jetzt hier irgendwie Fettfinger drauf hat oder so, das geht alles ganz easy ab.
Das,
Also.
also, das, ich finde das ohne Quatsch richtig perfekt, weil wenn man im Wagen unterwegs ist, gerade wenn es ein kleinerer ist, dann hat man ja auch nicht so viel Stellplatz für da noch Reinigungsmittel, da noch irgendwie so ein Zeug und dann
Ja.
spart man da auch wieder ein kleines Fläschchen. Das ist eigentlich gar nicht so
Ja.
schlecht. Und
Nee,
das war.
Christian hat wirklich sehr, sehr viel recherchiert, auch was das Biscanthus anbelangt und so weiter. Und hat da immer so kleine Hoflieferanten, sage ich mal, gefunden, ja, die also solche Sachen produzieren. Kommt ja auch hier irgendwo aus der Gegend, ne? Da
Genau,
kriegst
also
du dich selber.
der Rote Bete-Reiniger kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Und selbst die Rote Bete, die Bio-Rote Bete, die dafür verwendet wird, wird auch in Mecklenburg-Vorpommern
Ey, toll.
angebaut.
Wahnsinn. Das
Und
ist toll. Also
das ist
das.
einfach auch, das ist auch so eine ganz herzige Geschichte hinter überhaupt diesen Reinigungsmitteln, ne? Also da denkt man sich manchmal auch, wieso machen die Freunde sich so über so Reinigungsmittel, aber die Frau, die das Ganze erfunden hat, die hat eine sehr erfolgreich ein Reinigungsunternehmen geführt und ist von jetzt auf gleich allergisch geworden auf sämtliche Reinigungsmittel und hat sich aber gedacht, nee, warte mal, ich lasse mir jetzt doch quasi nicht mein Lebenswerk durch eine Allergie nehmen und hat dann so lange experimentiert, bis sie halt diese tollen Reinigungsmittel aus Rote Bete erfunden hat. Ne? Und das sind so Sachen, wo wir dann auch sagen, das ist wirklich toll.
Da geht das Herz auch
Da
ein bisschen auf, ne? Das ist dann schon, das passt auch dann auch
Ja,
hervorragend zu euch,
es
glaube
ist auch schön, wenn man dann solche regionalen kleinen Firmen da irgendwie unterstützen kann. Also ich meine, wir haben letztes Jahr auch noch nicht gewusst, dass der Reiniger zum Beispiel irgendwann in Australien oder USA verwendet wird. Aber es ist halt so. So. Und die Leute nehmen das gern, weil sie auch sehr zufrieden sind damit. Und ja, diese gute Frau freut sich natürlich auch, ne? Weil wir bestellen immer kräftig nach.
Großartig.
Eine letzte Frage, Entschuldigung, hab ich noch? Eine letzte Frage, dann gebe ich immer wieder hängen, weil der hat es ja wirklich ausprobiert. Mobile Toilette ist ja auch in irgendeiner Form Hingucker. Also wird man auch möglicherweise, das weiß ich nicht, irgendwie, man wird erkannt als Toilettenbesitzer.
Die Frage ist, wo du dein Geschäft machst.
Naja, wie auch immer, wenn du es draußen hinstellst oder sowas. Ne? Ja, aber auf jeden Fall, bin ich jetzt persönlich, würde ich das nicht nach Hause bringen können, weil meine Frau, sage ich mal, mag diese Holzoptik nicht. Gibt es Individualisierungsmöglichkeiten? Gibt es irgendwas, dass man das dann irgendwie mit Aufklebern oder irgendwie so bedrucken oder was auch immer kann? Oder muss man das selber machen? Müsste ich mich selber mit so einem kleinen Pinsel und Lack da hinsetzen und das hübsch machen?
Genau. Also das ist tatsächlich das, was wir unseren Kunden noch absolut bewusst freigestellt haben. Ne? Dass wir gesagt haben, wir liefern das Ganze roh, weil die Kunden das selber entscheiden sollen, wie möchte ich meine Trockentrenntoilette haben von okay. der Optik.
Super, das wird meine Frau freuen.
Ja, da haben wir also wirklich schon die dollsten Bilder von Kunden gekriegt. Also da freue ich mich wirklich am allermeisten drüber, wenn ich dann wieder so eine E-Mail kriege mit so, das ist meine fertige Toilette. Also da habe ich schon von bis gekriegt. Also einer, der hat sein Mini-Look ganz entzückend wirklich mit einer dunklen Beize gemacht und dem sein ganzer das ganze Wohnmobil war auch so dunkel und du hast nicht gesehen, dass das Mini-Lu da nicht reingehört.
Ja, ja.
Und seine Frau hat dann so ganz niedlich noch so mal kleine Holzmarienkäfer draufgeklebt. Ja, das war total süß.
Andere haben Furniere draufgeklebt auf diesen Korpus. Also die sind ja auch ganz kreativ. Ne? Dann gibt es auch andere, die malen Unterwasserlandschaften mit ihren Kindern drauf oder irgendwas. Also einer hatte auch das Ganze mit Tapete zugeklebt. Ne? Das sah auch super aus.
Nee, das war nicht Tapete, eine Folie. Der hat ja. es erst zweimal lackiert und hat es tatsächlich foliert dann hinterher. Ja. Ne?
Okay. So, also wie gesagt, das ist halt immer so, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ne? Und es sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die da Interesse an so einer Trockentrenntoilette haben. Und ganz ehrlich, man kann ja, wenn man sich jetzt irgendein Motiv ausdenkt oder eine Farbe ausdenkt, kann man es ja nicht jedem recht machen, weil die Geschmäcker halt so verschieden sind. Und deswegen haben wir gedacht, wirklich, also wir liefern es roh aus, empfehlen das zu lackieren oder zu ölen, damit es eben vor Spritzwasser geschützt ist. Aber so hat halt jeder die Möglichkeit, das ganz wirklich für seine speziellen Bedürfnisse zu individualisieren. Und das kommt super an, muss ich sagen.
Das ist großartig. Also abschließend kann ich eigentlich nur sagen, als ich dann das Mini-Lu kurz aus meinem T5 rausgeholt habe, um Fotos zu machen in St. Peter, hat mich gleich ein junger Mann, Holger, der neben mir stand, mit auch seinem T5 sofort angesprochen. Ist das ein Mini-Lu? Ist das gut? Ist das gut? Ja, und schon waren wir im Gespräch und ich habe ihm das gezeigt und er hat gesagt, Mensch, toll, und ich habe mir so viel angeguckt. Also da ist wirklich, da gibt es viele Leute, die sich für diese Themen interessieren. Großartig. Ja. Ich kann eigentlich nur ganz, ganz vielen Dank sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, das Mini-Lu auszuprobieren, und kann nur sagen, es funktioniert einwandfrei. Ich finde das Konzept toll, den Nachhaltigkeitsgedanken, und wünsche euch, dir Christiane und Alex und dem ganzen Team ganz, ganz viel Erfolg.
Genau, und ich hoffe, dass irgendwie die Darmfunktion der ganzen Vanlifer da draußen irgendwie nach euch nur ruft, sozusagen.
Macht es gut und bleibt so, ja? Bis bald.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir auch.
Ne? Tschüss.
Danke.
Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Ja, sympathisch.
Also wenn ich jetzt mir einen Wagen ausbauen würde, neu, und das, die Wahrscheinlichkeit ist sogar da, ne, so dass es irgendwie, irgendwann wird Günni ja auch mal nicht mehr das Mobil der Wahl sein, so, dann, ich glaube, statt Chemie wird es kompostierbar sein. Kann ich mir, also gibt es, glaube ich, gar keine nee. Alternative.
Und es ist auch wirklich diese sofortige Entsorgung, und wer Kinder oder Hunde hat, weiß, wie das mit dem Code funktioniert. Also brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Eine wirklich schöne Lösung.
Ganz ich will toll. Jetzt am Ende des Tages eigentlich sagen, dass es eine Scheißfolge war. Ne? Also das möchte ich jetzt nicht sagen müssen, oder?
Die Wortspielerei, die lag ja auf der Hand. Ne?
Ja, ja.
Aber wir kommen ja nach unserem herrlichen Produkt der Woche jetzt zu dem Thema. Und da freuen wir uns sehr, dass Nadine jetzt mal heute bei uns am Tisch ist, zu dem Thema Musik.
Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich dachte, nachdem letzte Woche ja eher poppig war mit Wilhelmine und wir davor den Surferboy Jules Ahoy hatten, brauchen wir vielleicht mal wieder was Rockiges. Und deswegen habe ich Hank von Hell mitgebracht.
Nie gehört.
Ja, kann
DJ
gut sein.
Hell kenne ich.
Nee, mit dem hat er nichts zu tun. Das ist der ehemalige Sänger von Turbo Negro, die kennt ihr bestimmt.
Die ja. Habe ich gehört.
Ja. Punkrock-Band aus Norwegen, die immer so für ihr leicht homoerotisches Image auch bekannt waren. Mhm. Und der hat jetzt sein zweites Soloalbum veröffentlicht. Dead heißt das, ein wunderbar optimistischer Titel.
Wie Vater?
Was? Nein, wie der Tod. Ja, und das hat auch eine Bedeutung. Das Album ist am 15. Juni erschienen. Das ist zum einen der Geburtstag von Hank von Hell und zum anderen der Todestag seiner Mutter. Die ist also, ja.
Ich bekomme gerade eine Gänsehaut. Ja. Also deine Geburtstage sind ja nicht so fröhlich dann irgendwie, ne?
Zumal es an seinem 6. Geburtstag tatsächlich schon geschehen ist. Die Mama ist ja ganz schrecklich. Die Mama ist an Krebs verstorben. Und er meinte halt zu mir, das hat in seinem Leben so eine Art Kette an Ereignissen in Bewegung gesetzt, die dafür gesorgt haben, dass er jetzt der ist, dieser Fürst der Finsternis, hat er es genannt. Also das hat irgendwie so eine Art Tor zur Unterwelt geöffnet, nicht im Sinne von Satanismus, sondern im Sinne von, dass da einfach immer so eine Art Düsterheit da war. Und das kann ich mir echt vorstellen, wenn einem sowas passiert, also dass einem das prägt.
Ich will jetzt hier nicht in so eine Küchentischpsychologie reinfallen, aber sagen wir genau, was du sagst. Also ich kann mir das sehr vorstellen, dass man irgendwie, wenn man so nah dran gekratzt hat an diesem Verlust und auf dem allem, so dass man so einen anderen Bezug zum Leben hat, also garantiert, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und er hat halt schon auch ein sehr turbulentes Leben hinter sich, also mit Turbo Negro, die haben sich 1998 aufgelöst, weil er auf Tour einen Zusammenbruch hatte. Der war halt schwer drogenabhängig, hatte ein paar Jahre vorher sogar schon mal eine Überdosis, wo er 15 Minuten, also tot war und dann wieder, ja, was eigentlich nach 15 Minuten fast unmöglich ist, aber so hat er es mir erzählt, dass es so war. Er meinte, den Totenschein schon ausgefüllt im Notarztwagen und er ist dann irgendwie wieder zu sich gekommen. Und
war noch nicht seine Zeit, ne?
Ja, und 98 ist er dann halt eben auf Tour zusammengebrochen. Die Band hat sich aufgelöst. Er ist nach Hause, wo er ursprünglich herkommt, auf den Lofoten zurück. Hat er irgendwie im Museum für Fischerei und Walfang gearbeitet. Und wirklich so,
was für ein Kontrast.
Ne? So, ja. Was für eine Lebensgeschichte geerdet. Der Mann. Mhm. Genau. Und während dieser Zeit sind halt Turbo Negro zu diesem Kult geworden, der sie ja plötzlich irgendwann waren. Ne? Die
Turbo-Jugend.
Genau, die Turbo-Jugend ist der weltweite Fanclub. Die hatten irgendwann 2000 Chapter. Also in verschiedenen Städten weltweit haben sich immer diese Chapter gegründet. Da gab es dann immer, ich weiß gar nicht, hieß es Captain oder wie auch immer, also immer ein Leiter dieses Chapters. Und alle hatten halt diese Turbo-Negro-Kutten, Jeansjacken, wo dann jeweils der Name des Chapters. Also es gab sogar eins in Buxtehude in meiner Heimatstadt. Also wirklich überall. Und,
das ist eine herrliche Anlehnung an die Hells Angels. Ne? Also da gab es auch diese Chapter und das ist ja eine etwas andere Bewegung. Und ich habe die immer auf dem Kiez rumlaufen sehen, diese ganzen das ist ja wie so ein Fanclub, die sich kurz dann zusammengefunden haben und dann uniformiert bester Laune durch die Clubs gezogen sind, finde ich, also man müsste ja fast sagen posthum, um mal im Thema, im Sujet zu bleiben, nachdem er die Band aufgelöst hat, dieser Erfolg. Wie geht er denn damit um?
Der hat ja tatsächlich, also die kamen dann nochmal wieder. Ne? Mhm. Also
genau,
dieser ganze Erfolg.
Ich habe sie auch live gesehen.
Ja, genau. Der ganze Erfolg hat dafür gesorgt, dass sie sich dann 2002 doch nochmal wieder vereinigt haben und haben dann auch 3 Alben noch zusammen gemacht und sind ja wahnsinnig, also waren ja auf jedem Festival.
Genau,
auch in Europa,
genau.
Ne? Genau. Und dann ist er aber nach 3 Alben wieder ausgestiegen, weil er damals wieder persönlich eine schwierige Phase hatte, war im Methadon-Programm, ist irgendwie gleichzeitig Vater geworden und hat gemerkt, dieser ganze Rock'n'Roll-Lifestyle, das geht einfach nicht mehr. Ich muss hier raus.
Kinder so. Nicht nachmachen da draußen.
Genau, nicht nachmachen. Auf keinen Fall. Und und er hat dann irgendwie, hat sich in den Jahren danach als Schauspieler ausprobiert. Der war bei Norwegian Idol in der Jury, so absurderweise. Hat zweimal beim Eurovision Song Contest Vorentscheid für Norwegen mitgemacht.
Es gibt Norwegen, der Gildo Horn ja. Von Norwegen. Oder?
Und zuletzt jetzt in der Zauberflöte mitgespielt.
Ich würde mal sagen, das ist eine Reise, die da angetreten ist.
Auf
nicht
jeden
so
Fall.
Schlecht.
Und
okay,
jetzt machst dann, du. Aber doch wieder Bock auf Rock'n'Roll so. Irgendwann und hat 2018 sein erstes Soloalbum rausgebracht.
Wie war das, sich mit dem zu treffen? Hattest du den Eindruck, der ist wieder kurz davor, wieder den falschen Abbieger zu nehmen oder war der irgendwo angekommen?
Nee, der kam mir jetzt sehr aufgeräumt vor. Ich habe nur mit ihm telefoniert, ne, Corona und so. Ich hatte tatsächlich kurz vorher noch eine Geschichte aus dem letzten Visions-Magazin, also zum letzten Soloalbum gelesen. Und der Typ war völlig irre. Der hat nur Mist geredet. Der ist komplett in dieser Kunstfigur geblieben, die er ja mal aufgebaut hat, also auch mit den geschminkten Augen und so, wie man ihn kennt. Und hat wirklich nur Stuss erzählt. Und auf ernste Fragen ist er gar nicht richtig eingegangen. Und ich hatte das wirklich eine halbe Stunde vor meinem Interview gelesen und dachte nur, ach du Scheiße, was habe ich mir da eingebrockt? Jetzt musst du mit dem sprechen. Und bei mir war er komplett anders. Also er war irgendwie aufgeräumt und wie offen und ehrlich er da über die Geschichte mit seiner Mutter gesprochen hat, das hat mich wirklich beeindruckt. Und er meinte halt all diese Sachen, ne, was auch in der Vergangenheit war, der Tod der Mutter, diese Drogenabhängigkeit, das ganze Rock'n'Roll-Leben, das hat ihn halt quasi auf der Tour zum letzten Album wieder eingeholt. So, es kam noch einiges dazu, irgendwie, glaube ich, Trennung, Stress mit der Ex, der Tod eines Freundes und so, dass er irgendwie auf einmal brach so alles über ihn herein und er hat gemerkt, ich muss da jetzt irgendwie mal mit aufräumen, so, ich muss mich damit beschäftigen und hat das dann getan, vor allem alleine und für sich, hat er mir erzählt und das verarbeitet er halt quasi auf diesem Album, also er setzt sich damit, stellt sich all diesen Dämonen, setzt sich irgendwie mit dem auseinander, was war, es geht auch um Tod in einigen Songs und so, sind jetzt nicht so die happy Themen, aber ne, für ihn auch wichtig, dass er sich damit auseinandergesetzt hat.
Das ist ja manchmal so, wenn du auch auf Reisen bist, auch irgendwie, ob das jetzt irgendwie wirklich eine richtige Reise ist, du steigst im Wagen fest weg oder sowas, aber auch deine innere Reise und so. Das ist natürlich auch, das ist ein Weg, der nicht immer leicht und yippie-yay ist. So manchmal musst du dich deinem Dämon stellen. Und du hast mir ganz kurz eben gerade was vorgespielt von dem Album. Das hört sich ein bisschen an wie so 80er irgendwas. So, ne?
Das ist der Song Disco und den hören wir uns jetzt an. Out of my mind, now I'm never gonna doubt. Slave to the rhythm, gotta stand up and shout, 'cause you know it's all for the disco. Sing it.
80er, würde ich sagen, oder?
Total.
Total. Also er wollte irgendwie auch, und das ist ja das Schöne, also so schwer diese Platte inhaltlich auch ist, musikalisch ist sie es nicht, die kann man sich gut anhören. Das ist halt echt einfach so Glam-Rock und Rock'n'Roll. Er hat viel so 70er, 80er, 90er Referenzen und das wollte er auch, also die gute Zeit des Rock'n'Roll sozusagen, aber mit modernen Produktionsmitteln irgendwie aufbereitet und mich erinnert es total häufig an Alice Cooper, so, ja. Den ich einfach cool finde, ja. Sowieso. Ja. Er hat das auch mit dem Produzenten von Ghost, das ist ja diese neue schwedische Band mit den Masken und so, mit dem Produzenten hat das aufgenommen und die höre ich da auch an einigen Stellen raus und die finde ich halt auch mega, so. Und von daher, ich finde musikalisch macht die Platte Spaß. Also, wer
vielleicht ist doch das
mag,
Gesamtpaket so ein bisschen, ne? Weil ich bin dir total dankbar, dass du die Geschichte mitgebracht hast, weil irgendwie ist es ja so, dass man auch durch die Geschichte dahinter auch die Musik nochmal anders hört. So, also vielleicht ist es nicht die Platte, die ich auf dem ersten Hören gehört hätte, aber jetzt höre ich sie mir an, das finde ich ganz spannend.
Genau, weil mit neugierig und was ich so spannend finde, ist auch, dass er natürlich irgendwie so einen Klangkörper wählt, der eigentlich gute Laune macht und er ganz schwere Themen ja verarbeitet. Also das ist ja, das macht ja neugierig, dass man auch mal in die Songs, also in die Texte direkt reinhört. Finde ich super. Schön. Und er ist ja auch seinem Look treu geblieben, ne?
Ja, die Augen sind immer noch geschminkt.
Ja. Vielleicht ist er auch tätowiert.
Nein, temporary tattoo
ist doch
on the eye.
Ist doch jetzt voll in, so diese Gesichtstattoos jetzt irgendwie. Von den ganzen Rappern, die machen das jetzt irgendwie. Vielleicht macht er das jetzt, wer weiß.
Ich habe schon mal Fotos von ihm ohne gesehen, meine ich. Aber falls ich ihn irgendwann mal treffe, werde ich berichten.
Ich finde seinen Look immer so ein bisschen vergleichbar. Und du wirst mich jetzt hauen mit dem Sänger von The Cure. Weil ich finde so Masken.
So, Henning ist jetzt raus.
Ja.
Okay. Aber wir sind auch am Ende dieser Episode. Es war ein Traum mit euch.
Ja, vielen Dank. Schön, toll, dass du da warst, Nadine.
Genau. Ich danke. Bis zum nächsten Mal und fahrt vorsichtig. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.